Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Schallwandler, zu Gast bei Klangforschern und Soundtüftlern. Mein Name ist Manuela Krause und mit meinem heutigen Studiogast verbindet mich zum einen die Tatsache, dass wir beide am selben Tag Geburtstag haben. Allerdings wurde er schon 10 Jahre vor mir geboren und er hat auf zahlreichen Partys, auf denen ich in meinen jungen und wilden Jahren hier in Berlin geraved habe, aufgelegt und darum freue ich mich ganz besonders über diesen Gast, Matthias Röhing alias Dr. Motte.
Ich habe mein ganzes Leben lang immer nur das gemacht, was ich wollte. Ein Psch oder ein Psch, Piu oder Buh oder Bang.
Kaum jemand hat die elektronische Musikszene so entscheidend geprägt und verändert wie Dr. Motte. Bekannt geworden ist der gebürtige Spandauer vor allem als Erfinder der Love Parade. Diese hat er 1989 zusammen mit seiner damaligen Lebensgefährtin, der US-amerikanischen Multimedia-Künstlerin Danielle de Picciotto, ins Leben gerufen. Angemeldet für den 1. Juli 1989 als Demonstration, allerdings nicht wie im Allgemeinen üblich gegen, sondern für etwas. In diesem Falle für Friede, Freude und Eierkuchen. Frieden stand für Abrüstung, Freude für Musik als Mittel zur Verbesserung des internationalen Verständnisses und Pfannkuchen für eine gerechte Verteilung von Lebensmitteln. Von 1989 bis November 2005 war Motte der Vater der Love Parade, das Gesicht der Parade selbst und außerdem ein Aushängeschild der internationalen Techno-Bewegung. Aus einer kleinen, feinen Parade, die mit 150 Personen auf dem Berliner Kudamm stattfand und in einem wunderbaren Regenschauer endete, wurde eine der größten Musikbewegungen aller Zeiten. Die Technokultur entwickelte sich zur wichtigsten Jugendbewegung der 90er Jahre und die Love Parade zu ihrem inoffiziellen Feiertag. In nur 10 Jahren stieg die Teilnehmerzahl von 150 auf erstaunliche 1,5 Millionen Raver, die friedlich auf der Straße des 17. Juni für eine bessere Welt zusammen tanzten. Dr. Motte war der Botschafter und seine Ansprachen bei den Abschlusskundgebungen der Love Parade unter der Berliner Siegessäule auf dem Großen Stern sind legendär. Harmonie durch Musik war und ist auch heute noch Mottes Motto. 30 Jahre nach der ersten Parade ist auch heute noch keinerlei Müdigkeit bei ihm zu erkennen. Im Gegenteil. Mit Hilfe der universellen Sprache der Musik bringt der DJ nach wie vor viele Menschen weltweit auf Partys zusammen und feiert die Diversität. Motte vertritt den Standpunkt, dass alle Menschen Teil der großen Familie der Menschen auf diesem Planeten sind, egal welcher Herkunft, welchen Geschlechts, welchen Glaubens oder welcher Hautfarbe. Die Vielfalt der Tanzmusik spielt dabei nach wie vor eine große Rolle. Ich kenne Motte schon viele Jahre aus der Ferne und habe mich sehr auf diese Begegnung gefreut. Und nachdem er gerade so häufig in den Medien von den Anfängen der Love Parade und der Technokultur in Berlin erzählt hat, hat mich vor allem seine Zeit davor interessiert. Mit welcher Musik er sozialisiert wurde, welches seine ersten Instrumente waren und wie er dorthin gekommen ist, wo er heute steht.
Da du gerade das schöne blaue Malvenwasser trinkst, Welche Beziehung hast du zum Wasser?
Wasser ist ja elementar wichtig. Ich bestehe ja auch aus 72% aus Wasser. Und es gibt ja zum Beispiel die Hexen, die reden dann ja auch vom Wasser des Lebens. Und das habe ich ja auch als Ausscheidungsprodukt die ganze Zeit bei mir, ja, haben wir ja alle, ja. Und ich habe mich ja zum Beispiel auch eingesetzt, weil ich das natürlich auch unverschämt fand, dass 1999 die Berliner Regierung unter Eberhard Diepgen das Wasser in Berlin teilprivatisiert hatte. Also und das sogar im Geheimen. Also ich meine, wem gehört denn das Wasser eigentlich? Doch uns allen. Und dann gehen die bei und machen im Geheimen dann Geschäfte mit der Privatwirtschaft. Das fand ich ein Skandal. Ja? Also da gibt es ja auch zum Beispiel, wenn das den einen oder anderen interessiert, kann man mal im Internet schauen auf dieser Videoplattform, die ich jetzt nicht nennen will, weil ich dafür kein Geld bekomme. Aber fängt mit You an und dann wisst ihr schon, also Du Röhre auf Deutsch, ne? Und Du Röhre, Du, könnte man jetzt auch sagen, ja? Du guckst auf Du Röhre, ich glaube, das heißt Water Makes Money, heißt ja. Und das ist ein sehr guter Beitrag und der klärt so ein bisschen auf, was eigentlich so die ganzen Privatisierer alle vorhaben. Mhm. Und das betrifft ja nicht nur dann das Wasser, aber es betrifft ja fast alle Lebensbereiche, wo irgendwie was mal dem Also das ist jetzt mein Interesse halt, dass ich halt irgendwie vom Wasser ausgehend eigentlich sehr interessiert bin darüber, was macht eigentlich Deutschland mit seinem eigenen Besitz. Und am Ende sind dann die Politiker dabei, weil sie von den großen Lobbyisten der Konzerne und der Banken in Deutschland immer die ganze Zeit frittiert werden, für die zu arbeiten und nicht für den Auftrag, den sie eigentlich haben, nämlich Politik zu machen für die Menschen. Und das ist auch meine Forderung am Ende, dass ich eigentlich sage, die Politik muss wieder für die Menschen da sein. Weil ich hatte vor 2 Legislaturperioden auf Gesichtsbuch, da hat mich die CDU nach der Bundestagswahl, und da stand dann, die Menschen müssen wieder für die Politik da sein. Das habe ich erstmal nicht verstanden, was das soll, weil es ist doch genau andersrum. Weil die sogenannten, in Anführungsstriche, Politiker, Anführungsstriche wieder zu, Gänsefüßchen wieder zu, machen doch gar keine Politik mehr, weil sonst würde es uns ja an allen viel besser gehen. Und jetzt wieder zurück zum Wasser, gab es dann ja eine Bürgerinitiative, die sich gegründet hat und die hat dann einen Volksentscheid in Berlin angestrebt. Und da muss man ja erstmal eine Anmeldung bekommen dafür, dass man überhaupt einen Volksentscheid machen darf. Oder erst beantragen darf und dann in dem Antrag ist das dann so, muss man dann halt danach nochmal Stimmen sammeln dafür, für welche Zwecke man überhaupt den Volksentscheid macht. Und dann gab es dann halt irgendwann dann, genug Stimmen, wo genug Leute dann unterschrieben haben dafür, dass man den Volksentscheid machen durfte. Weil das war nämlich so, die Berliner Wasserwerke waren zu 50% aufgeteilt an Veolia und nicht Eurovia, sondern RWE Aqua. Und die hatten nur Privatinteressen, die hatten nur Interessen, daraus möglichst viel Profit zu ziehen. Und da muss ich sagen, dafür steht das Wasser, das allen gehört, doch eigentlich gar nicht zur Verfügung. Weil es gibt zum Beispiel Länder auf der Welt, da ist Wasser aus der Leitung, also was man wo auch immer herbekommt, kostenlos. Und dass wir hier für Wasser bezahlen und Gesetze haben für bezahlen fürs Abwasser, finde ich eigentlich ein Unding. Ein Unding. Also wir bezahlen zweimal dafür, dass wir hier Wasser haben, das uns am Leben behält.
Okay, aber dafür wird es ja auch aufbereitet. Also wenn man das Wasser jetzt...
Sonst muss man eigentlich nicht viel. Also man muss, das Berliner Grundwasser ist trinkbar und das, was aus dem aus der Leitung kommt, ist auch ein super gutes Wasser. Wir haben also eine gute Qualität hier. Das muss auch vom Gesetzgeber her und sowieso Trinkwasserqualität haben. Also man muss jetzt da keine Angst haben, dass da irgendwie... Na klar, wenn man das Bedenken hat, man wohnt in einem Altbau und da sind dann alte...
Diese alten Bleirohre
und das Wasser steht da lange drin. Dann gibt es einen Austausch von Bleiatomen und so weiter und das will man nicht im Körper haben. Aber sonst, wenn es dann halt viel fließt und man lässt es lange laufen, dann geht das schon. Trotzdem ist es immer besser, dann nachzuprüfen, wie gut ist die Wasserqualität und kann ich das auch bedenkenlos trinken. Und das ist eigentlich dann im Interesse des Staates und des Bürgers sollte es sein, dass das, wenn es der Kommune gehört, dann gibt die so viel Geld da rein, um das halt mit natürlichen Wege, auf einem guten Wege, ohne Chemie, sauber zu halten, dass die Leitungen dann gut erhalten sind und auch nicht aus Plastik bestehen, dass die dann zum Beispiel auch nicht die Weichmacher auswaschen und wir es dann am Ende dann im Trinkwasser haben, das wollen wir ja nicht, sondern dass es eigentlich aus gutem Steingut, so macht man das eigentlich, aus einer guten Qualität dann ist. Und dass die Rohre in Ordnung sind, dass es alles sauber ist. Und das ist auch, aber der Private, der will sich ja überhaupt um gar nichts kümmern und fängt dann an, irgendwann Chlor mit reinzumachen, weil das ist für ihn am einfachsten. Mhm. Und das will man ja nicht. Und es gibt Bereiche, wie zum Beispiel von meiner Frau, die kommt aus dem Raum Würzburg, da gibt es eine Ecke, da war eine Verseuchung durch irgendwelche Bakterien und da ist jetzt, also mindestens seit einem Jahr ist das Wasser jetzt durch Chlor dann verseucht immer noch, ja, zusätzlich, ja, und das will man ja nicht.
Das schmeckt auch gar nicht.
Und da ändert sich
das
auch nichts.
So wie London oder so, wo man das Wasser eigentlich gar nicht trinken kann, wenn es aus der Leitung kommt.
Ja, und das ist halt eigentlich ein Unding und das ist dann halt, da muss man immer gucken, in dem Fall ist das dann privatisiert und da wird dann die Grundlage, unser Dasein, so die Basis für alles, quasi für Profite dann ausgenutzt und am Ende musst du dir Trinkwasser kaufen in der Flasche. Das kann doch nicht sein. Und da läuft halt ganz viel falsch, finde ich. Ja, und das muss man dann eigentlich, muss man beigehen, muss das veröffentlichen, muss sagen, hier, wir hätten gerne die Trinkwasserqualität und alle Privatisierer müssen raus hier. Ja? Mhm.
Oh, Komm, ich geh noch mal zum Wasser zu. Ja. Hast du nicht mal bei irgendeiner Love Grapes da nicht so Heilwasser von dir oder gesegnetes Wasser oder sowas? Also, oder war das ein Spaß? Ich weiß es nicht mehr. Das ist auch schon so lange her.
Ja, ich habe mir halt überlegt, man könnte ja mal ein Wasser machen, das irgendwie eine gute Schwingung unter die Leute bringt. Überhaupt Trinkwasser mehr auch so in die Clubs bringen. Wie hieß denn das nochmal? Licht und Liebe hieß das. Naja, und das war halt so ein bisschen so ein Versuch, meine Spiritualität ein bisschen unter die Leute zu bringen, auf eine Art und Weise. Ich dachte, das interessiert den einen oder anderen, aber es hat keinen interessiert.
Okay, schade.
Licht und Liebe. Naja, aber das lag dann auch ein bisschen an der Bude, die das Wasser gemacht hatten. Die haben dann halt so Sachen gemacht und ich war auch nicht so richtig beim Marketing auch so drauf, dann, dass man sagt, naja, die haben dann gesagt, ja, die brauchen dann also eine Originalzeichnung von ihnen. Das war dann irgendwie eine Sonne, da stand dann Licht und Liebe drin. Mhm. Ich wollte dann unbedingt einen holographischen Aufkleber und habe dann auch so ein persönliches Ritual gemacht, dass ich dann halt habe versucht mit meinem Ritual quasi diese Schwingung des Rituals, also gute Schwingung dann zu übertragen. Das war alles Hokus Pokus, das war alles. Also das ist am Ende auch eingeschlafen.
Auf, dann gehen wir mal jetzt ganz zurück, weil du kommst ja auch ursprünglich aus Berlin, aus Spandau. Und da gibt es eine Frage, die mich persönlich interessiert, weil da habe ich mich mit Freunden gestritten. Und zwar behauptet nämlich ein Freund von mir, du wärst mal in Spandau in einer Band gewesen mit Bela B., die Vorband der Ärzte gewesen wäre. Und Graf Haufen sagt aber, nein, das stimmt nicht. Es gab ein Festival, wo du praktisch mit einer anderen Band vor Bela gespielt hast. Und mein anderer Freund meint aber, nein, da gibt es auch Mitschnitte und so. Und dann frage ich einfach dich, weil du wirst es ja am besten wissen, ob du irgendwie mal in der Vorband der Ärzte warst oder nicht.
Also ich weiß, dass ich, die Band hieß Soylent Green, nach dem Film Soylent Green. Mhm. Und das Lustige war, die hatten einen Übungsraum in Spandau, Soylent Green, also das war Bela B. und Farin, und die hatten irgendwie dazu zweit immer nur rumgejammt und suchten nach einem Bassisten eigentlich. Und ich bin ja kein Bassist, ich bin ja Drummer. Und die haben halt dann da ihren Sound gemacht und so weiter. Und ich war einmal, bei der Probe mit dabei und haben halt ein bisschen gejammt, so keine Ahnung. Und wir hatten nämlich in der Schule, in der ich damals, also schon nicht mehr gewesen bin, sondern da war ich schon aus der Schule raus. Ich habe dann meine Betonbauerlehre gehabt. Das war so um 79 oder so, muss das gewesen sein. Weil unsere Schule war Neubau und da gab es auch ein Jugendheim in der Schule mit drin. Okay. Und ich bin da oft dann hingegangen, natürlich auch zur Schulzeit. Und wir hatten nämlich unten in der im Jugendheim in der Schule auch einen Raum, eine Disco.
Ah, okay, das ist ja cool.
Und das war quasi aus Stahl gemacht, eine Kugel. Die war nach außen hin, war die zu, und nach innen hin war die offen, zur Hälfte. Und da standen auch Technik-Plattenspieler und Mischpult und so weiter. Und wir haben da eigentlich regelmäßig dann auch immer Disco-Abende gehabt. Da einmal die Woche war das, glaube ich, und konnten da halt abfeiern. Und dann haben wir da zu unserer Musik immer getanzt. Ich habe nämlich in Spandau viele Jugendheime, wo regelmäßig dann auch getanzt wurde. Mhm. Also ich kann mich noch erinnern, so in der Nähe von der Heerstraße irgendwo so ein Jugendheim, da war ich dann auch regelmäßig dann Stammgast und habe da immer gefeiert und so weiter. Ja. Mhm.
Du hast aber angefangen mit Schlagzeug, also auch noch bevor du aufgelegt hast. Hast du richtig gelernt?
Naja,
oder?
Bevor ich aufgelegt habe, das ist ja so, ich habe ja ab 1972 angefangen, Platten zu sammeln. Mhm. Und ich will jetzt aber nochmal zurückgehen zu dieser Geschichte mit die Vorband der Ärzte. Das hört sich immer so an, als hätte ich vor einer Band, in der Band gespielt, bevor die Ärzte aufgetreten sind. Nein, nein. Also ich glaube, ich hatte nie ein Konzert zusammen mit den Ärzten, wo ich in der Band gespielt habe, noch dass ich irgendwie Mitglied der Band gewesen bin.
Okay.
Also nie. Ich war mal zu Besuch und ich kenne ja dann auch alle sehr gut, auch wenn man sich dann lange nicht gesehen hat, aber ich weiß ja so, wie das so ist. Und die sind ja auch alle Siemensstädter und Spandauer gewesen. Naja, die haben so ihre Musik gemacht und ich war so auf meinem Film dann. Also ich habe ja 72 auch quasi, wenn ich jetzt wieder zurückkomme zum Musikauflegen, eigentlich war ich immer Plattensammler. Also ich habe irgendwann mal angefangen, weil Ich habe ja in Spandau im Grünhofer Weg bin ich aufgewachsen. Das ist also so Klosterfelde. Das ist eine Querstraße von Brunsbüttler Damm als auch von der Altonaer Straße. Und die Altonaer Straße führte dann zur Klosterstraße und die Klosterstraße führt zum Rathaus Spandau. Mhm. Und da hat halt Ecke Klosterstraße und Altonaer Straße, da hat dann halt das Musicland aufgemacht. Und da hat, von Anfang an bis heute arbeitet dort der Ralf als Plattenverkäufer.
Echt immer noch?
Immer noch.
Okay.
Also da gibt es immer noch. Also wenn du da vorbeiläufst, ist es immer noch
Musicland. Das war dein Plattendealer
am Anfang. Naja, und das ist halt so, der Ralf hat erst woanders gearbeitet, hat er mir irgendwann mal erzählt. Das kann man auch im Internet finden. Ralf und Musicland. Und dann haben die dann halt in Spandau, hat sich das ergeben. Da gab es dann halt diese Ecke, dieser Eckladen. Und der stand halt irgendwie leer. Und dann plötzlich kam da so ein Gitter für... Erst wusste man nicht, was kommt denn da jetzt da ins Schaufenster rein, aber es waren dann halt bloß die Gitter für, dass da genau ein Cover reinpasste. Okay. Ein Plattenladen und der Ralf dann. Und ich bin natürlich dann da rein und dann war ich dann da auch Stammgast da mehr oder weniger. Also ich bin da, seit 72 bin ich da regelmäßig hin.
Witzig.
Also so lange, wie ich in Spandau war, auf jeden Fall. Mhm.
Weißt du noch, was so deine ersten Platten waren oder so irgend so ein erstes Schätzchen, was dir so, wo du denkst, wow, das war so einschneidend oder irgendwas, was dich so tief
bewegt hat? Das erste Album, auf jeden Fall, was ich 72 gekauft habe, war Deep Purple Made in Japan. Mhm. Weil ich hatte nämlich einen Kumpel, der hat dann mich inspiriert dazu, die Platte zu kaufen, weil wir haben nämlich dann uns gemeinsam in seinem vermüllten Zimmer, das ungefähr so groß war wie dein Zimmer, wo wir jetzt gerade sind, haben wir zusammen, also er hat damit angefangen, ich habe es ihm dann quasi auch nachgetan, haben wir zusammen dann Puppen gebastelt und haben die genäht, also es war aus allen möglichen Materialien, und haben quasi die Band nachgebaut und haben die Stage nachgebaut, also richtig so die Orgel, Lautsprecher von, Verstärker, die Lautsprecher, Marshalltürme und die Figuren nachgebaut, es waren so ungefähr so 12 cm große Figuren, 10 cm 12 ungefähr, und haben das nachgebaut aus Klammeraffen tackern und so weiter, ja. Daraus haben wir das dann nachgebaut und haben eigentlich dann immer zusammen dann die Platte aufgelegt und haben das einfach nachgespielt dann.
Das ist witzig.
Ja?
Das ist eine nette Geschichte,
ja.
Cool.
Naja, und das war ein vermülltes Zimmer. Das stank auch schon richtig nach Müll, ja. Aber das hat er nie sauber gemacht, ja. Und hatte immer Streit mit seiner Mutter und hat er nie sauber gemacht. Und da war ich dann halt so ziemlich oft. Naja, und dann bin ich natürlich immer oft dann dort gewesen, im Plattenladen, im Musicland. Und habe immer mein Taschengeld da quasi gelassen. Und das ging dann so weit, dass ich auch sogar nach Berlin, haben wir immer gesagt, reingefahren bin. Weil das war für uns dann so das Zentrum der Stadt, so am Kudamm. Gedächtniskirche, Zoologischer Garten, Europacenter. Und da gab es natürlich dann Bote und Bock. Und da gab es natürlich viele andere Plattenläden und so weiter. Und da bin ich immer hin und habe mir, also ich muss mir immer anhören, weil ich war immer gierig nach neuer Musik. Ja. Mhm. Und dann 1974 hat ein Bruder von mir mir eine Kassette geschenkt. Er sagt, hier, für dich. Da hat er mir eine Kassette aufgenommen mit neuer Musik und das war dann elektrischer Jazz.
Okay, echt cool.
Und von dem Zeitpunkt an war ich dann Fan von elektrischer Jazzmusik und musste mir natürlich dann die Bands, wenn die dann in Berlin waren und überhaupt, also ich war dann also Stammgast im Quartier Latin und Quasimodo und überall, wo dann so auch Jazztage in Berlin, da war ich dann immer da. Ich habe mein gesamtes Taschengeld für Musik hören ausgegeben. Mhm. Und habe natürlich dann, weil ich auch Motoriker bin, natürlich dann auch immer getrommelt, bis meine Mutter, als ich dann 16 war, mir irgendwann dann auch ein Schlagzeug kaufte.
Mhm. Cool.
Und das stand auch erstmal dann im Zimmer rum, also Jugendzimmer, in meinem Zimmer rum zu Hause. Und da konnte ich natürlich dann nicht trommeln, habe dann erstmal versucht, so leise wie möglich da rumzutrommeln. Und trotzdem gab es Ärger, dann habe ich dann Handtücher drauf getan, war immer noch zu laut. Mhm. Und das hat sich dann ergeben, dass ich dann. Also ich habe nämlich vorher immer zu der Musik, die ich gehört habe, auf Kopfhörer dann gehört und habe dann mir Handtücher auf die Schenkel gelegt und habe dann quasi darauf dann mit Sticks dann, also das war das erste, habe immer mitgetrommelt.
Cool.
Und so habe ich mir das Trommeln dann natürlich auch immer ein bisschen beigebracht. Mhm. So war das.
Über das Schlagzeug bist du dann auch zu deinen ersten Bands gekommen und hast dann da getrommelt, oder Weil es gab ja diese deutsch-polnische Aggression oder toten Piloten. Ich weiß gar nicht, was das erste war, aber das ist so, wenn man im Netz recherchiert, das sind so Namen, die einem dann so unterkommen.
Ja, da gibt es auch, also von zum Beispiel von dem Auftritt gibt es sogar von Grafhaufen jetzt auch aktuell DPA, die haben eigentlich dann die gesammelten Aufzeichnungen dann zusammengetragen neu, und es gibt bei Grafhaufen jetzt auch wieder eine Kassette, kann man jetzt also aktuell auch wieder bei Grafhaufen jetzt erstehen. Mhm. Also original, nur in Kassette, auch mit dem Original-Logo, das ich entwickelt habe, weil ich habe nämlich aus Dreiecken ein D gemacht, habe da dran ein P dran geklebt und habe aus den A dann auch, also es waren eigentlich so drei Dreiecke mit so ein bisschen längeren Strichen, das sah aus wie ein Fisch am Ende. Also A hatte dann auch so einen kleinen Strich am Ende. Mhm. Und dann habe ich das mal ins Risiko auch angemalt, später dann, wo ich ja auch Stammgast dann später auch gewesen bin, an die Wand gemalt. Und dann hat einer so, das ist doch ein Plagiat von Dead Kennedys, weil das ist auch nur so.
Ja,
so
genau, ne?
Also
ja.
DK war ja auch so ähnlich. Ja? Aber bei uns sah es halt aus wie ein Fisch. Naja, das fing eigentlich damit an, dass in Spandau der Bezirk erkannt hat, dass es halt Bedarf gibt an Übungsräumen. Mhm. Und dann gab es ein Haus, das denen gehörte, und haben sie gesagt, naja, wir wandeln das um für Übungsräume. Mhm. Und man konnte sich bewerben, und ich hatte dann auch einen Raum bekommen.
Echt cool.
Ja. Und wir haben da eigentlich nichts gemacht, außer zu jammen. Mhm. Eine echte Band gab es da nicht, aber wir hatten halt einen ziemlich großen Raum, der war größer als der Raum, wo ich jetzt gerade hier bin. Mhm. Mindestens doppelt so groß, da konnte man richtig so. Und da waren noch andere Bands, man hat sich auch ausgetauscht, und dann mit der Zeit hat sich das halt so entwickelt. Und man musste dann nach einem Jahr musste man mal Bestand abgeben. Und deshalb gab es dann in der Freilichtbühne in Spandau damals, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, 80, 81, ganz am Anfang. Mhm. Ich war ja sowieso bunter Hund in Spandau, und dann hat sich das halt so ergeben, dass man dann halt einen Übungsraum hatte. Mhm. Das hat auch gar nicht so viel gekostet, das glaube ich noch 50 Mark damals gekostet.
Mhm, super, sowas gibt es heute nicht mehr.
Naja, und wir haben uns dann einfach gedacht, naja, wir haben ja dann so, kam dann der Punk, kam dann 79, kann das sein, das hat 79, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, das Rockhaus Spandau war das, das der auch einen Übungsraum hatte. Da waren auch andere Bands, die haben dann halt so eher so West Coast Rock gemacht, und dann war auch so eine Jazzband da und andere Rocker aus Spandau. War schon lustig. Gab es auf jeden Fall da. So, man kam sich dann auch bandmäßig dann so ein bisschen näher.
Aber war das mal so deine Motivation, dass du irgendwann gedacht hast, hey, ich möchte so beruflich jetzt Musiker werden, und auch so, dass du als Laufbahn ins Auge gefasst hast, dir gedacht, jetzt mit einer Band so, jetzt damit starte ich durch und...
Nee, ich bin immer mir und jetzt gewesen. Also ich hatte eigentlich keine Ziele. Das einzige Ziel, das ich hatte, war eigentlich... Deshalb war ich dann auch irgendwann mal Betonbauer. Ich habe nämlich auf der Zitadelle Betonbau gelernt. Mhm. Also da war der überbetriebliche Betriebshof. Mhm. Da hat man dann so die Grundkenntnisse bekommen. Ist das erste Jahr erstmal dann so überall durch. Aber ich wollte eigentlich, also mein eigentliches Ziel war, ich wollte eigentlich Architekt werden.
Okay.
Weil, meine Mutter hat ja beim Bezirksamt gearbeitet und war dort beim Planungsamt und war deshalb sowieso auch musisch interessiert, hat zu Hause viel Klassik gehört und hatte auch immer sich interessiert für moderne Architektur. Deshalb bin ich also da so mit aufgewachsen. Mit Architekten wie Corbusier und Charon. Und also meine Mutter war immer so interessiert an moderne Architektur. Und deshalb kannte ich dann auch viele Gebäude in Berlin, die halt modern waren, wie die neue Nationalgalerie oder auch die Staatsbibliothek, die neue, oder auch die Philharmonie und diverse andere Gebäude, wie zum Beispiel auch dann auch so alte Gebäude, die auch da stehen, das alte Gaza-Gebäude, mit dieser Wellenarchitektur-Fassade
und Bauhaus und so weiter. Dann hast du gedacht, jetzt lerne ich, wie man einen schönen Schalenbeton macht.
Nee, ich war zu schlecht in der Schule.
Ach so, okay.
Ich war zu einfach, also in der Grundschule hat man eigentlich mich vorgeschlagen, weil ich habe nichts gemacht. Ich habe immer nur schlechte, ich war eigentlich nur Rabauke. und habe irgendwie nie Schulaufgaben, Hausaufgaben oder sonst irgendwas gemacht, war man einfach zu schlecht. Und dann gab es zum Glück dann diese dritte Oberschule, die hieß dann Bertolt-Brecht-Oberschule, die gibt es auch immer noch, allerdings ist in einem neuen Gebäude. Da, wo ich quasi dann auch einmal dann später dann Soylent Green, also Bella B. und so weiter, fahren Urlaub, besuchte, um mal zu gucken, vielleicht geht da ja was, aber ich war eigentlich nur durch Zufall. Und haben gesagt, na kommst du mal, halt mal vorbei. Aber ich bin ja kein, ich konnte Bass nicht spielen und konnte auch nie, also ich habe mir irgendwann mal auch einen Bass gekauft, aber habe dann nie drauf gespielt, weil das war mir einfach dann, keine Ahnung,
und
wusste nicht, wie spielt man den Bass eigentlich. Ja? Also ich war eher ein Trommler, weil ich eher hatte so. Ich war schon mein Leben lang bin ich rhythmusorientiert und kann auch nicht Klavier spielen und gar nichts.
Musst du ja nicht.
Hab aber trotzdem gerne so Sachen am Laufen wie, da steht irgendwo ein Klavier, man probiert mal eine Band aufzubauen, auch später in den 80ern. Das war auch zusammen, glaube ich, mit Bettina Köster, glaube ich, zusammen. Hat nochmal versucht, irgendwas zu entwickeln. Und hat mal gejammt so ein bisschen und das war auch in so, glaube ich, in der Hohenstaufenstraße sogar, gab es eine Möglichkeit, wo man dann halt, da gab es einen Übungsraum, dann habe ich mich mal ans Schlagzeug gesetzt. Und in der Wartezeit, bis endlich der Schlüssel, weil wir waren da und dann kam, also der den Schlüssel hatte für den Übungsraum, kam irgendwie eine halbe Stunde später, da stand halt ein Klavier in dem Warteraum. Und dann habe ich einfach mal drauf los improvisiert. Also ich kann wunderbar improvisieren, aber spielen kann ich das trotzdem nicht. Und drückt dann irgendwelche Tasten, die ich dann irgendwie dann so mit der Zeit so irgendwo hin morphe, durch das sich wiederholende Pattern, dass ich dann so phrasiere und improvisiere, sich weiterentwickeln lasse. So. Probier halt so. Und das kann ich halt sehr gut.
Wie bist du dann zu elektronischer Musik gekommen?
Wie kommt man zu elektronischer Musik? Eigentlich ist ja elektrischer Jazz ist ja auch schon elektronisch. Ja? Und also jetzt so im Nachhinein, durch die Elektrifizierung der Gitarre, die elektrische Gitarre, entstand in den 50er Jahren Rock'n'Roll. Daraus ist halt ganz viel entstanden. Und irgendwann hat man dann natürlich auch Jazz dann irgendwann mit der elektrischen Gitarre. Da gibt es dann ja auch ganz klassische...
Also was hast du dann so gehört? So Bitches Brew, Miles Davis Geschichten oder...
Ja, Chick Corea, John McLaughlin, ja klar, Return to Forever, diese ganzen, also superschnellen Soli von Aldi Biona, so Wahnsinn. Auch von,
das ist für mich das Schlimmste.
Ja, aber das waren ja hochintelligente Leute, die haben ja irgendwie, das ging denen ja gar nicht so darum, jetzt Weltmeister des Schnellspiels zu sein, sondern es ging ja einfach, die haben einfach gespielt und Paco de Lucia und John McLaughlin und diese ganzen Wahnsinnigen. Dann hat man natürlich dann so die ganzen Bands halt entdeckt, Weather Report, die späten Sachen, also total krass. Also auch die frühen Sachen. So.
Hörst du sowas heute auch noch?
Und also hin und wieder schon. Ja, natürlich. Also das ist ja Teil meiner Entwicklung. Deshalb finde ich das auch gut. Ja. Also so das fand ich dann auch mega interessant, zum Beispiel dann so Sachen zu hören wie John McLaughlin mit zwei indischen Percussionisten. Und das, wenn euch das mal interessiert, wie das sich anhört, könnt ihr gerne mal John McLaughlin und Shakti, ja, also wie diese Göttin des Geldes, ja. Diese indische Göttin halt. Und die haben sich halt da nach der Göttin genannt. Und das ist halt dann sehr interessant, dann auch die Zwiesprache zu haben zwischen der Gitarre. Das spielt dann halt John McLaughlin, spielt dann halt ein Thema. Und das ist dann halt so ein Frage- und Antwortspiel zwischen den Ton-Percussion-Instrumenten. Das sind dann halt so offene Tongefäße, mit denen man halt so einen Bass erzeugen kann, als auch so mit den Händen, mit den Fingern gespielte Rhythmen. Und das ist halt so eine Frage, also das ist also ganz großartig. Also ich mochte das total. Naja, und dann komme ich dann vom Jazz, der sich halt innerhalb von 4 Jahren dann dahin entwickelt, dass ich dann zum Beispiel auch Free Jazz am Ende dann gehört habe. Also es war dann nur noch improvisiert, also ohne irgendwas. Zum Beispiel Baby Sommer ist er ja bekannt, ja, als Trommler, ja, aus der DDR, ja. Der war dann da und die haben halt dann nur noch improvisiert. Und es war halt nur noch Lärm am Ende oder auch irgendwie.
So Brötzmann-Massaker oder sowas.
Ja, sowas auch, ja.
Aber wie bist du dann selbst dazu gekommen, dass du dann irgendwann angefangen hast, elektronische Musik zu machen? Oder hast du überhaupt sowieso erst angefangen, elektronisch aufzulegen, bevor du selber... Also weil es gab ja dann irgendwie, ich weiß gar nicht, gab es schon einen Laden vor Turbine Rosenheim, dann später das UFO und so, wo du aufgelegt hast. Also hast du das...
Das ist ein Riesenschritt.
Ah, okay.
Das ist ein Riesenschritt,
da fehlt noch ganz viel dazwischen.
Also weil es ist ja in deinem Leben, wenn du so jetzt sagst, du hast ja auch eine Entwicklung, und dann frage ich dich, ja, wie war das denn dann? Und dann machst du, aber halt, das ist ja alles eine fließende Entwicklung. Weil ich meine, ich bin dann ja vom Jazz dann hat sich das halt irgendwie auf der Straße auch bemerkbar gemacht. So 79 gab es dann, oder 78 gab es dann plötzlich so auch in Punks in Spandau. Und ich habe dann John Peel dann 79 entdeckt.
Okay, cool.
Weil wir hatten ja British Forces Broadcast System. Das war der Ableger des BBCs, also der Radiosender für die britischen Besatzungstruppen in Berlin. Und plötzlich lief da so neue Musik. Und Punk auch. Und er hat ja sowieso eine wunderbare Underground-Mischung gehabt. Er hat auch Reggae gespielt. Musik aus der ganzen Welt. Musik aus England halt. So aktuelle Rock, Punk, alles Mögliche. Also der Kennedys und das macht sich wirklich mein Magen. Das ist, glaube ich, der Malventee hier.
Meinst du?
Blaues Wasser und mein Magen spürt sich. Ja, ist wirklich interessant, muss ich mir mal merken.
Magst du noch was, oder?
Ja, gerne.
Ja, John Peel war für mich auch so auf jeden Fall ganz wichtig, was die musikalische Sozialisierung
angeht. Und da habe ich immer die ganzen Sendungen immer auf Kassette gehabt. Dann.
Hast also, du auch mitgeschnitten?
Natürlich,
das ist klar. Der Klassiker,
oder? Na klar, cool. Mitgeschnitten.
Cool.
Und da habe ich dann zum Beispiel dann auch Musik entdeckt aus, also der hat mir Musik aus Deutschland gespielt. Ich lebe in Deutschland und der spielt dann Musik aus Deutschland, weil so also im Radio, was läuft denn da für Musik? Underground schon gar nicht. Das ist ja das Problem. Das ist also das Problem, was wir auch heute noch haben. Wir haben dann ein paar Spartensender, ein paar Spartensendungen, aber sonst so Innovationen hörst du da ja nicht. Also das, wenn du im Auto sitzt und hörst so das Radio durch, das ist ja alles langweilig.
Dann hast du nachts meine Sendung noch nicht gehört.
Ich höre, also muss ich sagen, leider kein Radio, weil mich das einfach nur langweilt. Mhm. Mir leid. Weil ich höre dann immer nur die Major-Kassen klingeln, aber nicht die Kassen der Künstler, die die Musik machen. Mhm. Und das ist mir einfach zu langweilig. Und es ist ja so, das Interesse der Majors ist ja nicht Musik zu machen und Kreativität zu fördern, sondern Rendite zu produzieren. Aber das ist halt das, was ich schon immer gesehen habe. Und deshalb bin ich eigentlich auch bis heute immer noch jemand, der Underground viel spannender findet und auch Diversität fördert und das Unbekannte entdecken möchte und auch das Unbekannte und das Neue gerne auch als DJ auch gerne präsentiere, trotzdem dann quasi die Leute auf der Tanzfläche sind. Also jetzt machen wir einen Riesensprung. Das ist auch eine Tradition, die aus Berlin kommt, die ich weiter pflege. Das heißt, das Ungehörte, das quasi zur Party zu machen. Mhm. Weil das ist auch deshalb, weshalb ich überhaupt bei Techno bin, wenn ich jetzt so, das ist jetzt keine Kritik, sondern eher so meine Haltung. Ich bin nicht deshalb beim Techno, weil ich das Gewohnte erlebe und auch nur darauf tanzen kann, was ich kenne, sondern ich möchte quasi im Tanz das Unerhörte, das Ungehörte und die unbekannten Welten, also ich bin eigentlich dann auch wie die Voyager oder wie Star Trek unterwegs in den unbekannten Welten. Und das möchte ich entdecken und das möchte ich quasi immer wieder neu entdecken, weil ich bin für mich selber auch schnell gelangweilt, weil das Bekannte hat dann eher so eine Form des Hospitalismus für mich und ich möchte gerne, weil man fühlt sich dann nur dann wohl, wo ich mich auskenne mit und fühle mich dann unwohl mit dem, wo ich mich nicht auskenne. Nein, das bin ich nicht. Mhm. Ja? Also deshalb bin ich auch ständig meinem ganzen Leben auf der Suche gewesen nach neuen Horizonten, nach den Grenzen, um letztendlich dort dann an den Grenzen die Tore zu finden, durch die ich dann durchgehen kann, um das Neue dann zu entdecken, um mich persönlich zu bereichern, um mich weiterzuentwickeln. Das ist also mein Anspruch. Ja. Mhm. Und deshalb fand ich das dann großartig, dass ich dann Musik aus Deutschland vorgespielt bekam von jemandem, der gar nicht aus Deutschland kam, sondern aus England kam. Mhm. Und eine Historie hat, die ich nicht wusste, dass das eigentlich auch einer ist, der Piratenradio gemacht hat von einem Schiff aus und hat damit dann quasi England dann Bescheid von dort aus. Mhm. Ja. Also irre. Dass sowas nötig war, das ist ein Skandal. Ja,
ja, auf jeden Fall glaube ich, dass er mit seinem Sound total vielen Menschen da Horizonte geöffnet hat und dadurch auch viel bewegt hat.
Also er gilt auf jeden Fall, und das steht auch in seiner Biografie als Untertitel, einer der erfolgreichsten oder nicht erfolgreichsten, sondern einer der einflussreichsten DJs.
Ja, glaube ich gerne, auf jeden Fall.
Also ist auf jeden Fall ein großes Vorbild, ja.
Wenn du jetzt selber auflegst, weil du jetzt gerade gesagt hast, du magst das Unbekannte und neue Sachen entdecken, also weil man denkt so, wenn jetzt zum Beispiel, gerade wird ja wieder gefeiert, 30 Jahre Love Parade und so, also musst du dann immer noch das Alte auflegen oder gehst du auch noch in den Plattenladen, hörst du neue Sachen an und spielst tatsächlich auch Sachen, die noch keiner gehört hat oder erwarten deine Fans, sage ich mal, dass dann zum hunderttausendsten Mal der Klang der Familie läuft oder man spielt halt so alte Hits wie Schöneberg oder Armani Bells.
Wie ich schon sagte, ja. Ich habe mein ganzes Leben lang immer nur das gemacht, was ich wollte. Mhm. Weil das ist die Herausforderung an mich selbst, als auch meine Definition meines DJ-Daseins, als auch Künstler-Daseins. Weil ein echter Künstler ist nur dann ein Künstler, wenn er das macht, was er nicht anders kann, als Künstler zu sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel in ein Museum gehe und gucke mir dann Bilder an, zum Beispiel der Mann mit dem Goldhelm.
Okay, das sagt mir jetzt nichts. Ja? Das ist irgendwas, was man
oder die Mona Lisa.
Ja, okay.
So. Oder diverse andere von Monet oder was auch immer. Ja? So Bilder halt. Ja? Das ist ja ein Ausdruck des Geistes. Das ist überhaupt in diesem Universum und auf diesem Planeten so, dass ja alles miteinander voneinander abhängt und dass dann quasi der Geist versucht, also ich würde mal sagen, das, was man nennt, was denkt. Mhm. Ja? Nicht das Gehirn, das denkt nicht. Das ist nur ein Zeichen dafür, dass gedacht wird. Das ist die Schnittstelle zum Raum, wo man denkt. Aber das, was denkt und das, was dort als kleinstes morphogenetisches Feld vorhanden ist, wie Rupert Sheldrake sagt, ja, das nennen wir Geist oder die Buddhisten nennen das Geist. Ja. Und das, was da passiert bei dem Künstler ist, er muss sich ausdrücken. Und das ist das, was wir Künstler nicht anders können, weil wir eine Sinnlichkeit haben bezüglich allem, zu allem. Also zur Musik, zu dem, was ich wahrnehme und zu dem, wie ich es wahrnehme und zu dem, was ich für eine Haltung dazu habe. Also ob ich jetzt Expressionist oder Impressionist bin. Also ich stelle da, was ich sehe oder ich stelle es da, wie es bei mir ankommt. Ja? So. Ein Künstler kann nicht anders, als das zu machen, weil wenn ich jetzt etwas tue, als Künstler darauf einzugehen, was der Zuschauer will, das ist dann keine Kunst mehr, das ist dann eine Dienstleistung. Mhm. Und ich bin kein Dienstleister. Mhm. Ich habe mein Leben lang, auch in der Turbine Rosenheim, ja, haben wir mit Absicht das so gebaut, dass der DJ hinter einer Glasbausteinwand nur zu erahnen war.
Echt, man hat den gar nicht gesehen?
Doch. Aber nur durch diese Glasbausteine.
Okay, witzig.
Die haben einfach unser Ding gemacht. Du wusstest, ah, da ist der DJ. Und das war ja im Dschungel, 80, 81, 82, 83, wo ich da hingegangen bin, auch so. Du wusstest, der DJ ist da. Du hast, du hast so ein bisschen den Kopf. Du kamst nicht ran.
Okay. Das war so vor meiner Zeit, deswegen, das habe ich nicht gesehen.
Also
das
ist eine ganz klare, es war nicht der DJ, das war zum Beispiel auch im Planet, dann 91 war das auch so. Der DJ stand nicht im Mittelpunkt. Er war Teil des Gesamtkonzeptes. Also ich möchte gerne auch heute noch, und das ist eigentlich so die Tradition, in der ich bin, und der, mit der ich dann auch im Dschungel und so weiter auch aufgewachsen bin, tanze zu dem Unbekannten. Du hast nur jetzt, also im Dschungel war das halt so, 2 Stunden laut Musik und jedes Stück wurde in dem Club nur einmal überhaupt gespielt.
Echt?
Du hattest nie wieder die Chance, dazu zu tanzen. Okay. Weil wir sind Donnerstag und Sonntag dahin. Das kann dir Ades Zabe und alle, die da auch hingegangen sind, bestätigen. Du hast jeden Song am Donnerstag oder Sonntag, das waren die 10 Tage, da ist man da hingegangen. Am Freitag und am Samstag ist man da nicht hin, weil da sind ja die Normalos dahin, da wollten wir, mit denen wollten wir nichts zu tun haben. Ja. Der Szenetag, und ich war ich war wirklich auch überrascht, als ich das erste Mal in den Dschungel in der Nürnberger Straße damals da hingegangen bin, ich hatte keine Probleme, da reinzukommen. Ich dachte erst, boah, das wird ein Riesending und wer weiß und so weiter, war ich drin. So. Und das hatte ich eigentlich mein ganzes Dasein in der Westberliner Clubkulturszene, ich kam immer überall rein. Während andere irgendwie das nicht schafften, keine Ahnung warum, weiß ich nicht. Werde ich auch nie in Erfahrung bringen können, aber es war halt so. Und wenn ich dann jetzt so ans Berghain denke, dass ich da 2-mal nicht reingekommen bin, ich gehe da nie wieder hin, weil das ist unter meiner Würde. Das ist auch nicht Technokultur, weil da ist eigentlich jeder willkommen am Ende. Ja?
Also außer halt, wenn klar ist, dass sie Ärger machen oder so, aber ansonsten, das war echt das Schöne.
Und das war ja nicht der Türsteher.
Dass jeder so eigentlich eingeladen war, oder?
Das war das oder auch ist. Ich meine, zu Love Parade-Zeiten war das halt so. Und die normale Abend ist ja so, du bezahlst Eintritt und musst am Türsteher vorbei. Zu Nachbarzeiten war das halt nicht so. Da kann jeder mal herzlich willkommen. Und das ist für mich dann auch Technokultur, dass wir unser Ding machen. Und wer das gut findet, ist gerne eingeladen. Also wir sprechen jetzt nicht das so aus, dass wir sagen, wow, jeder kann kommen, scheißegal, sondern du magst die Musik, bist dann willkommen. Das ist dann halt so ein Familiending halt.
Keiner, der vor der Tür steht und guckt, ob du die richtigen Sneakers an hast und deswegen rein darfst oder so.
Aber es ist jetzt auch schon wieder ein ziemlicher Sprung gerade, ja?
Aber es macht nichts, wir können ja auch gut hin und her springen. Wo du jetzt eh gerade schon Last Parade und diesen Spirit angesprochen hast, da wollte ich eigentlich auch noch was fragen, weil es war ja auch so eine spirituelle Bewegung und das war der Soundtrack.
War das?
Also schon, also das irgendwie okay. War das ja damals so der Soundtrack des Jetzt, des damaligen Jetzt, ne? So ein Soundtrack,
ja, genau.
Zum Now. Und das
genau.
War, der hatte eine unheimliche Kraft, der hat viele Menschen berührt. Und so für mich warst du immer so ein bisschen so wie der Messenger von dem Ganzen,
okay.
So der Botschafter. Und was mich interessieren würde, ob du dich selber auch mit dieser Rolle so identifiziert hast oder ist das eher was, was man von außen so gesehen hat? Weil irgendwie dein Gesicht war halt immer präsent.
Ja, ich war schon der Vermittler und ich war auch der Transporteur, wenn man jetzt so im Nachhinein das guckt. Aber ich selber war eigentlich immer ich und das versuche ich eigentlich immer auch zu sein. Ja? Weil klar hat man dann irgendwann einen Status von der Öffentlichkeit bekommen, aber am Ende muss ich auch einfach nur pinkeln und aufs Klo und da meine Geschäfte verrichten. Ja? Ich mit mir habe ja irgendwie meine ganzen Wehwehchens und Probleme, die ich so habe, die muss ich ja trotzdem irgendwie alle bewältigen und ich muss ja auch für mich kochen und ich habe ja dann auch meine Wünsche und meine Vorurteile und meine Problemchen. Ich bleibe ja einfach ich, aber man kann ja schon sagen, also ich war derjenige, der das erfunden hat, die Idee hatte, die ich mit mir rumgetragen habe, eine gewisse Zeit, wo ich nicht wusste, wie macht man das am Ende, weil ich halt von Geschichten hörte aus England, wo die Leute dann, nachdem die Polizei underground, illegale Partys, weil es gab ja da auch den Rave Act, wie jetzt in Frankreich kürzlich erst installiert von Macron, was ich ein Unding finde, wie kann denn Tanzen verboten werden?
Das ist total krass.
Wo hat der Typ denn Angst? Oder also was will der denn verhindern? In was für eine Richtung läuft denn Frankreich? Was ist denn da mit Resistance? Ja, also ich wünsche mir eigentlich da einen Stefan Hessel wieder, der jetzt ein bisschen mal wieder auf den Tisch klopft. Ja? Also es geht ja gar nicht. Das war halt da durch die eiserne Lady Margaret Thatcher ja auch eingeführt, so Rave Act. Es durften auf der Straße nicht drei Leute zusammenstehen, ja, weil das gleich als illegale Demonstrationen galt, war verboten. Deshalb mussten die Leute dann, wenn sie selber sich irgendwie eine Party ausdachten, dann in irgendwelchen Locations, das ist natürlich dann auch irgendwann professionalisiert worden, auch in den zur Acid House Zeit. Aber da sind Freunde kamen dann da und hatten erzählt, ja, die Polizei kam und hat die Anlagen mitgenommen, wir standen vor der Location und konnten nichts machen und so weiter. Und dann hatte dann einen Ghetto Blaster dabei und dann ging trotzdem die Party auf der Straße weiter. Und das hat mich eigentlich inspiriert, darüber nachzudenken, wie kriegt man das eigentlich in Berlin hin und habe dann im Mai 89 dann die Idee gehabt. Und deshalb bin ich der Erfinder der Love Parade. Und viele sagen ja auch Vater der Love Parade, ja, weil ich das dann einfach durchgezogen habe. Weil Berlin sagt ja auch, nicht denken, machen.
Mhm.
Und nicht wie jetzt die Lobby der Hausbesitzer sagt, denken statt deckeln. Also haben sie die alle noch oder was?
Blöder Spruch.
Oder was soll denn das? Denkt ihr alle, wir sind Idioten? Wir haben Recht auf Wohnung eigentlich verdient hier in diesem Land. Was wollen wir denn? Was für ein Land wollen wir eigentlich leben? Dass die Lobbyisten uns erzählen, wie wir zu denken haben? Denken statt deckeln? Haben die eine Macke? Ja? Also das erste Berliner Grundgesetz lautet: Pau aufs Maul.
Okay.
Ist so, ja. Also war das, glaube ich, bei Inforadio oder irgendwo war das im Radio. Ich höre doch hin und wieder mal Radio, ja, Inforadio, um kurz mal zu checken, was die normalen News so hergeben. Und dann gab es irgendwann mal dann, oder ich weiß nicht mehr, irgendwo war das halt im Radio, erstes Berliner Grundgesetz.
Aus Maul. Das kannst du
also sag nicht. Ich jetzt.
Das hast du, okay.
Nee, so, also wir fangen ja, wir steigern uns ja. Es fängt erstmal an, erstes Berliner Grundgesetz sagt Maul, also Maul halten. Mhm. Ja. Zweites Berliner sagt, wenn es nicht hält, dann gibt es ein paar aufs Maul. Also zweites Berliner Grundgesetz.
Okay.
Also bitte nicht falsch verstehen, ja, ist alles nur Spaß. Elektronische Musik, wie bin ich eigentlich da hingekommen?
Mhm, genau, also praktisch, wie du angefangen hast, selber aufzulegen,
naja,
und zu produzieren.
Weil John Peel, jetzt sind wir da wieder, spielt mir dann elektronische Musik vor. Mhm. Wie zum Beispiel Cabaret Voltaire,
also
Knack, Knack, Knack und die ganz anderen Sachen so.
Geil.
Da gibt es einen Podcast, da habe ich das auch drin, How I Met the Bass, also wie ich den Bass kennengelernt habe. Dem Podcast geht es darum, wie bin ich eigentlich zu elektronischer Musik gekommen? Also jetzt nicht gleich Hausmusik und nicht gleich Detroit, sondern so aus der Zeit davor. Mhm. Was liegt denn da alles? Also da konnte ich in dieser einen Stunde ja nur marginal zusammenbringen, was mich eigentlich beeinflusst hat alles. Mhm. Da müsste ich eigentlich noch Teil 2, Teil 3, 4, 5, also da könnte ich jetzt noch 10 Podcasts mal hinten dranhängen, mache ich auch noch. Ja, weil ich bin halt so reich an Musik in mir. Und dann kam zum Beispiel von John Peel Ausland.
Kenne ich gar nicht. Ist eine Band Ausland?
Nein, das Album hieß so, von Pyrolator.
Okay.
Ausland. Mhm. Das hat mich wirklich inspiriert. Also die ganzen Sendungen dann und dann Musik aus dem Album Ausland von Pyrolator. Weil John Peel hat in jeder, also ganz viele Sendungen hintereinander, hat ja immer ein Stück daraus gespielt.
Okay.
Weil es wirklich vielfältig war. Mhm. Sehr interessant. Und ich habe auch vorher schon ein Effektgerät mir zusammengespart, weil ich habe dann ja das Schlagzeug gehabt und hatten mir in den 70er Jahren dann, ich weiß nicht mehr wann das war, aber das war ziemlich schnell, weil ich bin natürlich dann auch immer in die Musikläden gegangen, da gab es in der Nähe vom Ernst-Reuter-Platz, gab es auch einen Musikladen. Der hatte auch Schlagzeuge und auch Effektgeräte. Unter anderem dann auch einen zweifachen Mono-Synthesizer mit einem Pad.
Okay.
Von Pearl, die ja die Schlagzeuge bauen, haben einen Synthesizer gebaut, mit dem man quasi mit dem Pad antriggern konnte.
Okay.
Konnte mit dem Stick quasi auf eine kleine Trommel. Da war in der Trommel ein Lautsprecher drin. Mhm. Weil ein Lautsprecher ist, wenn man das umpolt, im Prinzip dann ein umgekehrtes Mikrofon. Mhm. Und ein Mikrofon kann auch ein Lautsprecher werden. Mhm. Ne? Also es ist quasi das gleiche Prinzip. Mhm. Und dann war halt dieses große Lautsprecher, hat quasi dann diesen Schlag von dem echten Trommelfell als Impuls dann umgesetzt und hat dann quasi den einen Kanal dieses zweifachen Mono-Synthesizers, den man quasi einstellen konnte, entweder ein Rauschen gemacht, ein Pff, ein Psch oder ein Psch. Mhm. Konnte man auch die Tonhöhe verändern, konnte es noch filtern und so weiter. Man konnte aber auch andere Wellenformen nennen. Also man konnte ein Rauschen, ein Rechteck und ein Sinus, vielleicht noch ein Sägezahn einstellen, konnte dann einstellen, wie hoch das sein sollte, wie lang der Ton sein konnte. Und das hatte ich mir gekauft. Pearl Thin Cushion. Gibt es jetzt inzwischen als Nachbau auch jetzt wieder, weil das natürlich auch interessant ist. Jetzt für die ganzen Leute, die nicht mehr mit Software arbeiten wollen, sondern mit Hardware arbeiten. Deshalb gibt es ja jetzt dann auch diese Döpfer 100 System und diese modulare Systeme. Das ist ja Wahnsinn. Universum für sich. Mir ist das zu viel. Mhm. Also ich hab das alles nicht. Aber ich hatte damals als erster schon diesen Pearl Thin Cushion als zusätzliches Effekt für das Schlagzeug. Man konnte noch einen anderen Sound dazu machen. Also nicht nur cool. Trommel, sondern ein Piu oder Bum oder Bang. Man konnte alles Mögliche machen.
Aber hast halt trotzdem noch diese physische Bewegung dabei, was eigentlich schön ist, ne?
Naja, das ist halt ein Schlagzeug. Ja, willst du ja halt, ne? Eine Weiterentwicklung ist dann von Roland dieses Octapad gewesen. Da konntest du so Samples einladen und das war aber dann ein reiner Synthesizer. Und er hatte zum Beispiel auch die Funktion, dass man, wenn man drauf schlug, also nicht nur einen Ton spielte, sondern man konnte auch mit Sample und Hold verschiedene Töne dann machen. Mhm. Also es war dann auch mit Wiederholfunktion, glaube ich, so. Das konnte dann so, also irgendwie so rumdudeln. Und er hatte auch die Möglichkeit, dass dann dadurch, dass man die Resonanz von dem Filter quasi so einstellen konnte, dass man, wenn man jetzt einen Bass-Sound hatte, quasi eine stehende Welle auch produzieren konnte. Okay, und damit habe ich mir zum Beispiel dann zu Hause auch diverse Lautsprecher auch kaputt gemacht, weil das einfach dann so laut war. Ja, also das war mein früher Einstieg dann in elektronische Musik. Mein Cousin Heinz hatte sich irgendwann dann 1984 von seinem Korg MS-20, diesem auch ein Monophon-Synthesizer von Korg, dann verabschiedet und hat mir den dann für 400 Mark, ich hatte dann gesagt, klar, will ich haben. Mhm. Plötzlich hatte ich einen Kopfhörer reingesteckt und habe mich dann abgeschossen mit diesen Sounds. Ich habe dann einfach eine Taste festgeklebt und habe einfach versucht, was kommt denn da für Töne raus. Das war auch ganz schön interessant.
Habe ich das richtig verstanden? Du hast eine Taste angemacht und hast dir erstmal ewig lang diesen einen Sound angehört, um zu gucken? Oder?
Ja, habe geguckt, was machen denn diese Regler?
Okay, alles klar.
Um zu verstehen, cool, was da passiert. Ja. Also das ist ein bisschen andere Herangehensweise, weil man hat dann plötzlich zusätzlich, dass du jetzt einen Oszillator hast, der verschiedene Wellen erzeugen kann, auch noch jetzt dann die doppelte Geschwindigkeit und die vierfache Geschwindigkeit oder die halbe Geschwindigkeit von von der Wellenlänge. Mhm. Also hast du, wenn du jetzt sagst, du bist auf der 4 und gehst auf die 2 und noch weiter runter, dann hast du halt immer die halbe Wellenlänge und kannst natürlich dann tiefe Bässe als auch hohe Piepser dann erzeugen und dadurch, dass du dann verschiedene Filtermöglichkeiten hast du auch noch und alles Mögliche. Dann kann man anträgern mit allem Möglichen. Das ein Steckfeld, plötzlich konntest du dann auch patchen und so weiter. Das war schon interessant. So bin ich dann halt dann immer mehr da reingerutscht. Aber ich hatte natürlich auch zusätzlich ganz viel Percussion-Instrumente. Alles, was irgendwie Geräusch machte, Congas und alles, was Percussion war. Rascheln und Schellen und alles Mögliche. Also ich hatte dann eine ziemliche Sammlung an perkussiven Instrumenten, weil ich bin natürlich durch den Jazz natürlich auch zu viel unterschiedlichen Schlagzeugern gekommen und habe natürlich auch durch das Lernen von, ich war dann auch ein tighter Drummer und war auch ein tighter Rhythmusmacher, weil mein erstes Instrument, das ich überhaupt hatte, war eigentlich eine Kuhglocke.
Ja, nett.
Ja, eine Kuhglocke. Bin ich überhaupt dazu gekommen, Schlagzeug zu lernen, weil ich bin als 16-Jähriger, hatte ich Freunde, das war der Micha, der war Gitarrist und der wollte eigentlich immer spielen wie Frank Zappa. Hatte dann zwei Freunde, der eine war Schlagzeuger, dann Schlagzeug und dann noch ein Freund, der Bassist und zu dritt haben die immer gejammt. Und irgendwann war der Drummer dann mal krank und die brauchten Ersatz. Und dann hat Micha hat mich dann gefragt, ob ich nicht mal Bock habe, einfach mal Schlagzeug zu spielen. Und die hatten in der Kirchengemeinde in Spandau hatten die dann einen Übungsraum und dann hatten wir zwei Stunden Session. Einfach nur gejammt.
Und du hast einfach improvisiert dann?
Ich habe einfach irgendwas gemacht. Und das fanden die so gut, dass ich dann Mitglied der Band war. Das musst du dir vorstellen. Ja, also super. Ich habe noch nie Schlagzeug gespielt und war dann ad hoc, war ich dann Teil der Band. Dann, ne?
Hast du Talent.
Und hatte nicht ein zweites Schlagzeug, sondern habe einfach dann hin und wieder auch auf dem Schlagzeug, wenn der Drummer denn nicht konnte, was er den Namen nicht mehr, Ersatz dann gehabt. Ja. Oder habe mir dann quasi dadurch, dass ich halt Kuhglocke spielen konnte, immer dazu geklöppelt dann. Also ich konnte ganz schön gut Rhythmus halten. Mhm. Also liegt auch daran, dass ich bin halt in einem musikalischen Haushalt aufgewachsen. Und dann hatte ich halt ein Faible dafür.
Cool.
Ja.
Und das war dann aber noch vorm Auflegen oder parallel?
Nein, aufgelegt. Das war halt sowieso. Also ich meine, ich habe dann irgendwann den Betonbauer quasi fertig gemacht als Lehre und habe dann noch ein paar Jahre als Betonbauer richtig gearbeitet bei einer Firma, die hatte ihren Sitz eigentlich im Süden Berlins und habe dann halt so, der hat halt alles Mögliche gemacht, diese Boote, die haben Beton geschnitten oder Löcher reingebohrt mit Diamantwerkzeug. Das sind halt so riesen Schneidegeräte oder auch so
voll
lange Stangen.
Was? Bestimmt voll laut, oder? Wenn du so
voll laut.
Beton durchbohrst.
Echter dreckiger Job. Naja, eigentlich wollte ich bei Günther Anlauf, der hat so, auch ein Berliner Künstler, hat ein System entwickelt, wie er diese nackten Fassaden, man hat ja in den 50er Jahren viele Fassaden ja die Eulen, den ollen Stuck abgemacht und hat einfach glatt verputzt. Und er wollte eigentlich den Schmuck der Häuser wieder zurückbringen und hat dann so Formen entwickelt, wo man die kombinieren konnte und unterschiedliche Schmuck dann an die Fassaden mit Betonteilen.
Ach so, einfach aus gegossenem Beton.
Genau, und konnte man einfach anschrauben.
Das ist auch cool.
Ja. Und da vermittelt durch eine gute Freundin von der, mit, die hat dann gesagt, ja, da kannst du mal fragen, dann kannst du dann da mal arbeiten. Ja, dann bin ich halt da gelandet, hatte dann irgendwann keinen Bock mehr, habe dann in der Zwischenzeit dann neben dem Job auch immer noch Musik gemacht, unter anderem dann irgendwann dann die Toten Piloten kennengelernt. Und dann haben wir einfach gesagt, kannst du einfach mal vorbei. Die hatten in der Obernstraße dann ihren Übungsraum. Und dann haben wir halt mal, ich meine, Zeug dahin geschleppt. Und war ich dann Mitglied. Und dann haben wir halt da auch erstmal nur gejammt. Und ich habe mir gesagt, Kinder, das können wir auch auf der Bühne. Und haben irgendwann dann uns mal dann halt Locations gesucht, wo wir auftreten konnten. Und dann war daneben war der Übungsraum von Flucht nach vorn. Das war eigentlich eine ziemlich interessante Band, weil der Bandleader war gleichzeitig auch noch DJ im Dschungel.
Okay, witzig.
Der alte Juri, ja. Der war eigentlich der Chef von der Band. Wir waren ja eher so eine Band, wir hatten keinen festen Bestandteil. Also es gab so eine Clique, die haben halt zusammen Musik gemacht. Das hat sich dann halt so dahin entwickelt, dass wir eigentlich so eine Band waren, die alle damaligen so bekannten Underground-Musiker wie Böhm zum Beispiel am Bass.
Mhm. Also eigentlich schon kollektiv dann, wenn du sagst.
Ja, offenes Kollektiv. Wir haben mit allen möglichen Leuten gejammt.
War da auch Sven Regner dabei? Oder
der war auch mal mit dabei. Ja.
Oder war der bei
der war später auch mal mit dabei. Johnson, DJ Johnson, mein alter Kumpel, der hat dann, mhm. der war schon immer Schlagzeuger.
Ah, okay, auch Schlagzeuger.
Ja, ja. Der hat in der Band ursprünglich gespielt, die Satopec, aber halt auch immer wieder überall, also der wollte immer trommeln und wir waren dann irgendwie schon eine Clique so und ich habe dann quasi das Ganze ein bisschen so mit Unterstützung meinen Percussion und habe dann auch so gesagt, ne komm, wir gucken mal. Und dann gab es im Free Jazz, ich glaube es war Flöts oder so, konnte man sich auch, weil die haben gesagt, wir machen das mal auf eine Bühne, jeder kann sich hier mal ausprobieren. Dann haben wir gesagt, komm, wir treten auch mal auf. Einfach hin und haben einfach gemacht, einfach gejammt. Naja, das war unser Einstieg. Und dann das nächste Konzert war dann, darüber haben wir dann auch Monika Döring dann kennengelernt. Die hatte nämlich Veranstaltungen gemacht in der Music Hall in Steglitz. Mhm. Und dann konnten die hießen damals noch die Ichs, bevor sie Leben und Arbeiten hießen. Oder hießen die erst Leben und Arbeiten, dann die Ichs. Na, jedenfalls, die haben dann gesagt, komm, wir brauchen noch eine Vorband, mach die einfach Vorband. Und dann haben wir das gemacht. Dann haben wir ein paar Stücke einprobiert und haben die einfach so gut wie es ging frei improvisiert. Dann, ja? Also frei interpretiert unsere Stücke, die wir uns so vorgestellt haben. Weil wir waren nämlich eigentlich Fans. Alle zusammen, das waren unsere großen Vorbilder, Liquid aus New York. Weißt du, die kamen aus dieser White Noise-Geschichte. White Noise ist im Prinzip die Musik gewesen, die so, nach Punk gab es dann White Noise. Also so eine Art von alles ist möglich. Mhm. Ja, so was auch aus der Factory in New York quasi auch zelebriert wurde, dass man einfach, jeder kann einfach Musik machen. Und das waren halt so Highschool Boys, die haben halt so ihre Art und Weise. Ihre Sounds dann so, das war halt so eine elegische Stimme von einem Sänger, ziemlich groovy alles und guten Bassisten, das war halt so, Bass war sehr weit vorne, wie zum Beispiel Certain Ratio war auch Bass sehr weit vorne, das war halt so eine Zeit, aber Bass irgendwie angesagt, ja. Viele Bands, die so auf Bass standen.
Wie kam es dann zum Auflegen?
Naja, irgendwie muss man ja leben. Und wenn man dann keinen Job mehr hatte, man hat den auf den Nagel gehängt, weil man keinen Bock mehr hatte. Man hatte nämlich, ursprünglich war das so, wir hatten einen Auftritt, weil wir sind ja dann ein bisschen durch alle Spielmöglichkeiten in Berlin, haben wir so abgeklappert. Wir haben in der Villa Kreuzberg und überall in Jogschauf und
überall.
Ja, wir hatten eine ziemliche Fanbase.
Cool.
Und die Leute haben immer getanzt auf unseren Konzerten. Ja? Mhm. Wir hatten ja dann auch Sven Regner mit dabei und Frankie war dabei, also der hat dann auch gesungen und ich habe irgendwie meinen Sound gemacht und Johnson und Gerd hat eine Gitarre. Wir hatten zum Beispiel mit Gerd, hatten wir einen Gitarristen, der konnte sehr viele geraden Rhythmen spielen. Ja, also der hat, also eigentlich einer der einzigen, die so einen Sound hatten, also sehr filigrane Rhythmen immer gespielt. Ja, also nicht so akkordmäßig so runtergeschrammelt, sondern es war so sehr filigran, das fand ich immer ganz, ganz, ganz gut. Konnte er, ich weiß nicht, was ihn da inspiriert hat, vielleicht auch von irgendwelchen Jazz-Gitarristen oder so No-Wave-Sound, ja. Und das war schon was Besonderes. Wir hatten leider keinen Produzenten, waren dann auch nie, wir waren einmal im Studio und haben irgendwie mal ein Demo-Tape aufgenommen, aber wir hatten nie Erfolg. Mhm. Aber so Konzerte, das war immer richtig, richtig gut besucht bei uns, ja. Also es war schon, hatten so einen Namen. Und von irgendwas muss man ja leben. Und ich habe dann halt gesagt, naja, ich habe so viel Musik bei mir, mache ich Kassetten daraus. Mhm. Habe auch ganz viel Musik im Radio immer aufgenommen, also bei Barry Graves oder Monika Döring oder auch bei überall, also auch bei John P. natürlich auch weiterhin. Und habe bei allen Freunden, dann kann ich mal ein bisschen Musik bei euch aufnehmen. Ja, kann, mach einfach. Ja. Mhm. Und dann hatte ich also Meta-Kassetten oder Meta-Ebene-Kassetten, die waren quasi die Vorlage dafür, mit denen konnte ich quasi dann Kassetten neu editieren und habe immer dann Kassetten zum Verkauf kopiert, also daraus dann, ja, und habe davon gelebt.
Okay, echt, das ist ja cool.
Bin in die Bars, Cafés, Restaurants und so weiter gegangen und habe gefragt, habt ihr Interesse an neuer Musik, habt ihr Kassetten aufgenommen und habt ihr auch so dann interessant gemischt und so weiter, war eine bunte Mischung von allem Möglichen, nicht so der Standard und eigentlich waren immer alle begeistert, dass es neue Musik gab. Oh, neue Musik, toll, eine neue Kassette, juhu, weil die könnten mal was Neues hören. Ja.
Cool.
Und habe gesagt, naja, hier, ich komme morgen wieder, könnt ihr euch mal anhören, ob es euch gefällt. Bin am nächsten Tag wieder hin, und habe den gefragt, und nehmt ihr die Kassette, hat es euch gefallen? Ja, ist gut, meinten die dann. Und haben dann mal gefragt, was willst du dafür, was ihr mir geben wollt. Also ich habe dann keine Preise angesagt. Ja, dann habe ich teilweise bis zu 50 Mark da bekommen für eine Kassette.
Das ist ja geil, cool.
Na, hier ist ein Profi. Mhm.
Cool, super.
Also konnte davon leben. Mhm. Und weil das so war, hat dann Jörg, der hatte in einem kleinen Club, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Das war so Gräfe und Fichtestraße an dieser Ecke. Da gab es halt so eine Eckhaus, das schmal zusammenlief. Mhm. Und da war unten drin ein Vorgarten und da war dann halt der Club drin. Ich weiß den Namen nicht mehr. Vielleicht weiß es irgendeiner, ich weiß es nicht mehr. Da konnte ich dann mittwochs, hat er mich gefragt, ob ich da will und Bock habe, da den DJ zu machen. Weil die brauchen einfach noch einen weiteren, weil die hatten wahrscheinlich dann keine Zeit dafür. Wollten es nicht und Mittwoch war frei, available, konnte ich machen. Da habe ich gesagt, ja, mache ich. Mhm. Und dann fing ich an, nochmal neu anders und Musik einzukaufen. Mhm. Dann fing ich plötzlich, also nachdem ich dann eigentlich nur davon partizipiere, dass ich jetzt woanders einkaufe, fing ich dann neu an, meine Plattensammlung dann plötzlich jetzt dann auf tanzbare Musik mehr aufzubauen. Ja. Bin also los und habe dann Tanzmusik gekauft. Und das habe ich dann, weil ich sowieso schon immer süchtig war nach neuer Musik, zwar nie so viel Geld hatte, um jetzt dann irgendwie Massen einzukaufen, habe ich immer geguckt, wo gibt es interessante neue Musik. Und ich wollte nicht Musik aus dem Radio haben, sondern das selber entdecken. Mhm. Und ich meine, wir hatten ja eigentlich Glück mit West-Berlin, dann gab es ja auch den Zensor, der sowieso unabhängige Musik gehabt und neue Musik und so weiter. Da war ich leider viel zu selten. Mhm. Da hätte ich auch noch mal mehr fragen können, da habt ihr Tanz machen, Musik und so weiter. Aber da war ich dann viel zu selten, hatte ich nicht so auf dem Schirm. War zu weit weg. Keine Ahnung, war halt so. Dann bin ich viel bei Boot und Bock gewesen. Ich war eigentlich die ganze Zeit unterwegs und immer wenn ich irgendwo lang gelaufen bin, Kantstraße gab es ja auch so den einen oder anderen Plattenladen. Ich musste immer rein. Mal gucken, ob es da irgendwelche Perlen gibt.
Warst du dann später auch so ein Stammkunde im Hardwax?
Das war ich ja sowieso. Also als es aufmachte, war ich dann sofort. Es waren 30 Leute, 30 DJs da, donnerstags oder freitags, ich weiß nicht mehr, wann das gewesen ist.
Da standen sie draußen Schlange, oder? Wenn die neuen Lieferungen vom Flughafen kamen. Ja,
war einfach voll. Nach euch im Herz war einfach voll. Und dann DJ Rock stand dann da und hat die Platten vorgespielt. Also hatten dann irgendwie Neuerscheinungen. Mhm. Und ich gab es immer nur 5, 6 Platten und ich habe immer eine abgekriegt. Mhm. Hab immer gesagt, zack, da nehme ich. Und ich habe sowieso eine Kopie wie bekloppt. Hab dann eigentlich alles gekauft, alles. Mhm. Also was irgendwie meinem Anspruch gerecht wurde, ob das jetzt nur so ein Rave-Sound, so also 1990, 91 gewesen ist oder irgendwas, was irgendwie passte. Und ich habe alles gekauft, alles.
Kaufst du immer noch Platten?
Inzwischen werde ich durch digitale Promotion so zugeschmissen, dass ich nicht hinterherkomme. Und das hat sich dann auch gewandelt. Also ich nehme dann jetzt ja auch selber auch unregelmäßig dann so regelmäßig meine eigenen einstündigen Pixe auf. Die kann man jetzt auch hören auf Jesus und auf Soundcloud und auf Mixcloud. Mhm. Und diese drei Plattformen muss man ja auch bedienen. Mhm. Ich könnte jetzt natürlich dann auch noch professioneller werden, aber ich habe einfach zu viel zu tun. Ich schaffe diese Regelmäßigkeit nicht. Mhm. Weil du musst ja dann auch noch irgendwie ja, ein System hinkriegen, wie kriegst du denn die Stücke zusammen und womit machst du das dann? Und ich mache das jetzt alles mit Ableton. Das geht jetzt auch immer schneller. Und ich glaube, die beste Zusammenstellung ist jetzt, glaube ich, auf Mixcloud, aber ich bin auch auf Hearsys, finde ich ganz gut, weil da habe ich dann auch meinen RSS-Feed dann auch rein auf iTunes von dort aus. Naja, und ich bin dann mit dem Podcast, also wenn ich jetzt dann so sehe, was da passiert, also ich habe da teilweise dann auch so die Woche dann, bin ich auf Platz 1 mit meinem Podcast, also in dem Genre Techno, ja? Ohne dass ich jetzt mich da groß anstrenge, aber es ist halt beliebt dann irgendwie, ja? Und das ist doch das, was ich zuerst immer teile, ja. Ich komme auch immer mehr weg von Soundcloud, weil ich halt merke, das wird meinen Ansprüchen, wenn ich jetzt da Musik hören will, nicht gerecht werden. Plötzlich taucht da irgendwas auf, was so, sich so ähnlich anhört. Ich will sowas nicht, weil es dann wieder nur Investoren gehabt und plötzlich kommt irgendwas von irgendwem irgendwas. Und ich will auch keinen Hip-Hop hören, ja? Sondern ich will die Musik hören, die mich interessiert und wo ich dann auch bestimmten Leuten folge und nur das und nicht irgendwas, was sich so ähnlich anhört. Das ist für mich dann irgendwelche Skripte. Ich mag das nicht. Ich bin da also raus, ja.
Wenn du jetzt im Club auflegst, weil du hast ja gesagt, du hast so ein oder was rauskommt, dass du einfach einen wahnsinnig großen oder ein sehr großes Repertoire an Musik hast, einfach auch durch deine Sozialisierung, die verschiedenen Genres, die dir in deinem Leben begegnet sind, durch die du dich bewegt hast. Wenn du jetzt auflegst, würdest du zum Beispiel, wenn dir danach ist, oder machst du das, legst du dann auch mal irgendwie so ein schräges Jazzstück auf, wenn das gerade jetzt von der Atmosphäre passt? Ist natürlich klar, wenn jetzt gerade alle da am Raven sind, dass du jetzt nicht so cut und jetzt kommt John McLaughlin oder so.
Nee, das geht nicht. Das kannst du nicht machen, weil da rennen die alle weg oder verstehen sie da.
Das verstehen sie nicht.
Guck mal, ich bin seit Anfang an bin ich elektronische Tanzmusik, ja? Oder im weitesten Sinne elektronische Musik. Also ich meine, ich habe die erste Acid House Party 1988 im September gemacht und seitdem bin ich halt konsequent elektronische Musik. Und da gibt es ja auch eine riesen Vielfalt. Und ich habe das ja auch alles auch mitgemacht und bin ja auch, also von Hausmusik, von Deep House Musik, dann habe ich alles gespielt. Ja? Ich meine, wir haben 1991 unseren Club aufgemacht, den Planeten in der Köpenicker Straße. Das ist da, wo später dann auch jahrelange, viel, viele Jahre später dann, also stand jahrelang leer und dann kam irgendwann eine Kater Holzig an. Und da war ich eigentlich so, das ist auch unser Territorium, das haben wir doch eingegroovt, eingetanzt und so weiter. Ja? Naja, wie halt so ist. Und da haben wir ja auch alles, was aktuell war, das war offen. Ja, man musste jetzt nicht irgendwie straight, jetzt darfst du nur das spielen, sondern das war alles offen. Wir haben angefangen immer mit KLF in der Regel, ja, um das einzuschwingen, neu einzuschwingen. KLF Chill Out. Und daraus hat sich das dann aufgebaut. Und das waren immer, das waren ganz große Partys immer. Das waren Selbstläufer plötzlich, ja, weil auch da war halt der DJ halt nicht im Mittelpunkt, sondern es war Teil des Gesamtkonzeptes. Und dann, das haben auch Leute, die das erste Mal von überall her kamen, aus Deutschland, aus München, aus Köln, Hamburg und überall, und auch aus Amsterdam und England, die haben es immer nicht verstanden, was hier eigentlich losgeht, weil es war immer Fett Party. Das war halt Musik, die war offen. Es musste aktuell sein, also man weiß nicht, wir waren halt aktuell, mega neu, immer aktuell. Und wir haben dort dann auch unsere eigenen Hits dann auch kreiert, das war halt unser Ding. Und das, deswegen, das, was ich jetzt mache, ich versuche so ultra neu, wie es nur geht, zu sein und daraus dann die Leute mitzunehmen, von irgendwohin, irgendwoher. Und ich versuche gerne auch so eine Ekstase zu erzeugen. Ich versuche gerne auch eine Trance zu erzeugen, ohne jetzt Trance zu spielen. Sondern einfach daraus, dass ich halt eine Basis schaffe, in den 2 bis 3 Stunden, die ich ja in der Regel spielen darf, daraus dann halt auch so einen hypnotischen Zustand auch zu entwickeln. Also das möchte ich gerne. Also dass man eine Basis hat mit dem Rhythmus und darauf ist dann quasi, lass uns irgendwie gemeinsam neue Territorien entdecken, wie wir setzen uns in Star Trek Raumschiff, in die Voyager oder in die Enterprise und dann weg. Lass uns abheben, gemeinsam.
Jetzt machst du das ja auch schon so viele Jahre. Gab es da Momente, wo du vielleicht so ein Gefühl oder wo sich so eine Art Routine eingestellt hat? Weil manchmal sieht man ja so Leute, wenn die dann auch so, wenn man was immer wieder macht und man weiß, wie es geht, ne, du weißt, okay, jetzt ziehe ich den Bass raus, dann schreien sie, dann kippe ich den Bass wieder rein, dann schreien es noch mehr. Aber dass man selber da so abbrüht oder bist du da nach wie vor so offen und das berührt dich und nimmt dich mit? Oder ziehst du es auch schon mal einfach so ganz routiniert runter und denkst, ja, okay, noch 2 Stunden, dann kann ich wieder gehen?
Naja, ich gucke schon auf die Uhr, weil ich irgendwie das auch einschätzen muss, weil ich meine, ich bin ja jetzt nicht einer, der sagt, ich spiele ja so lange, wie ich will, weil ich bin ja Superstar. Auf keinen Fall. Weil es wird nach mir noch einer spielen und der soll auch, wenn jetzt eine Sperrstunde ist oder so, auch genügend Zeit haben, sich frei ausspielen zu können. Und vor mir liegt es auch, ich bin da total respektvoll. Total. Deshalb möchte ich also niemandem was nicknehmen, also weder dem DJ, der vor mir spielt, mich dann aufregen, so jetzt lass mich machen, oder dem nach mir, sondern ich gucke dann immer, wo bin ich jetzt mit meinem Peak jetzt irgendwo. Ja? Also ich versuche in der Stunde einen Peak zu erzeugen und nach der 2. Stunde auch nochmal.
Also so eine Art Dramaturgie, die du hast.
Auf jeden Fall.
Diesen Zeitplan.
Ganz wichtig.
Okay.
Ja? Also ich versuche aufzufallen erstmal, um die Leute irgendwie sagen, oh, jetzt passiert erstmal was. Aber wie kannst du dir zum Beispiel anhören auf auch auf Hear This oder auf na wisst ihr schon, Soundcloud, zum Beispiel das Set aus Insel der Jugend Magdeburg. Weil ich fange dann bei 127 an und ende bei 130. Also ich werde natürlich auch schneller. Und da habe ich zum Beispiel viele Stücke vorher auch neu erst mir gekauft zum Teil, also auch aus, weil ich kriege so viel Promotion und also Promo-E-Mails, Und deshalb mache ich auch diese zum Beispiel Podcast dann auch, weil ich möchte natürlich dann auch Dankeschön sagen allen Labels und allen Künstlern, die mir Musik schicken, dass ich das dann auch dementsprechend dann auch vervielfältige. Ich möchte was der DJ ja eigentlich früher immer gewesen ist, er kommt zuerst an die Musik durch die Labels und macht dann quasi den Multiplikator. Und das möchte ich halt weiterhin sein und das ist halt mein Dankeschön an die Labels, dass ich dann auch jetzt dann versuche, sonntags dann immer den Podcast zu haben mit Dr. Mottes Music. Und das ist ja wirklich open-minded. Ja? Ja. Also das ist so.
Den gibt es regelmäßig jede Woche?
Ne, ich versuche es hinzukriegen. Also man kann natürlich auch vorproduzieren. Natürlich habe ich auch meine Live-Sets da mit drin, aber ich habe natürlich dann auch so ein bisschen meinen open-minded Dr. Mottes Music. Da möchte ich also wirklich die ganze Vielfalt auch ein bisschen so präsentieren.
Okay, cool.
Das ist halt mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen langsamer, je nachdem. Also da möchte ich nicht viel reden, da möchte ich eigentlich Musik anbieten und die Titelliste findet ihr aber auf meinem Dr. Motte-Blog.
Super.de,
ne? Also in Deutschland. Und das ist so das Neueste vom Neuesten. Ich möchte da wirklich so aktuell sein, wie es nur geht.
Ja. Prima. Das ist doch ein gutes Schlusswort.
Ja?
Ja, das finde ich super.
Sehr schön. Und danke schön, dass ich hier sein durfte.
Ja, danke, dass du da warst. Ja. Cool.
Ja, dieses Gespräch hätte man jetzt gut und gerne noch stundenlang weiterführen können. Dafür fehlt uns leider die Zeit. Ich hoffe, ihr habt trotzdem einen guten Eindruck bekommen von Dr. Mottes Leben vor der Love Parade. Und damit sind wir am Ende des heutigen Schallwandlers angelangt. Mein Name ist Manuela Krause und ich freue mich, dass ihr zugehört habt und sagt ciao. Ja, und hoffentlich bis zum nächsten Mal.